Ja, dann darf ich den Lukas mit nach vorne bitten. Begegnen wir uns hier in der Mitte. Ja, JFC, wir sind ja als Gemeinde enger mit euch jetzt nochmal verbunden, seitdem José auch bei euch arbeitet. Ihr habt so ein ganz besonderes Motto, Wegbegleiter sein. Wir wollen Wegbegleiter sein. Ist ganz oben auch bei euch angesiedelt, auch auf der Homepage. Was steckt denn so im Einzelnen dahinter? Und damit übergebe ich jetzt an den Lukas.
Die explizite Frage nach dem Wegbegleiter beantworte ich innerhalb von den Folien, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Ich will davor ein, zwei Sätze zu mir sagen, weil für mich ist, dass wir jetzt in Bensheim ein Projekt machen mit José, auch persönlich eine echt spannende Geschichte. Ich selber bin da, wo das Felsenmeer ist, in Reichenbach aufgewachsen und bin in Bensheim zur Schule gegangen. War zwischenzeitlich aber unterwegs, habe woanders studiert und woanders gearbeitet und was man sonst so macht. Und bin, als wir Eltern geworden sind, also ich habe zwei Kinder und eine Frau, also andersrum, erst hatte ich die Frau und dann zwei Kinder. Es sind die zwei Kinder von dieser Frau. Ich war dabei bei allem, was dazugehört. Und als wir Eltern geworden sind, haben wir gesagt, naja, es gibt irgendwie Nichten und Neffen und es gibt Oma und Opa, also die Oma, also meine Mama ist auch heute hier, die wollen auch irgendwie dann alle wieder beieinander so sein, also ziehen wir zurück in meine Heimat. Und am Anfang war ich dann wieder hier, bin nach Zwingenberg gezogen und habe dann angefangen bei JFC im Dienst zu sein im Mühltal. Und als wir den José kennengelernt haben und wir ihn dann berufen haben und er jetzt mit uns unterwegs ist, war das für mich echt so ein richtig schöner Schritt, für mich selber auch zu sagen, als der mit für das Projekt verantwortlich ist, ich gehe quasi auch ein Stück weit wieder nach Bensheim und gehe in die Stadt, die ich eigentlich relativ gut kenne. Und das ist für mich deshalb auch persönlich eine echt schöne Geschichte, auch hier zu stehen, hier predigen zu können und auch euch jetzt kurz mit reinzunehmen, wer wir sonst sind bei JFC. Jugend für Christus. Uns gibt es seit über 75 Jahren. Wir sind in der Nachkriegszeit gegründet, als Teil einer weltweiten Bewegung. Es gibt JFC, heißt dann YFC im internationalen Kontext, in über 100 Ländern. Das heißt, wir sind breit gefächert auf der ganzen Welt, aber die einzelnen Arbeiten in jedem Land sehen einzeln aus, unterschiedlich aus. Wir beschreiben uns eben als Wegbegleiter. Wir haben eine formulierte Vision, mit der wir sagen, das stellen wir so drüber. Das ist unsere Überschrift. So soll unser Dienst aussehen und unsere Vision heißt, wir träumen von einer Jugend in Deutschland und weltweit, deren Herz für Jesus schlägt. Und das ist so ein Satz, den wir groß hinschreiben, aber der ist ein bisschen abstrakt. Es ist ein Satz richtig, wo man wow sagen kann, aber auch gleichzeitig so fast die Frage stellt, was macht ihr damit? Das ist ja erstmal nur ein großer Traum. Und deshalb haben wir eine Mission formuliert. Ich glaube, die habe ich auch mit drauf. Also da wäre die Vision gewesen, genau. Das nächste müsste die Mission sein. Ich glaube, ich habe sie auch drin gelassen. Ja. Die haben wir gegliedert anhand von drei Schlagworten, nämlich die drei kursiven Verben in dem Text. Wir begegnen Jugendlichen in ihrem Alltag, wir teilen dabei die gute Nachricht von Jesus und wir begleiten sie in ihrer Beziehung zu ihm. Kurz war ich raus, aber ja, es stimmt. Diese drei Schlagworte und die fassen wir zusammen mit Wegbegleiter. Damit meinen wir Folgendes. Ich stehe irgendwo hier in meinem Leben, ich gehe woanders hin, nämlich da, wo der Jugendliche ist. Ich lerne ihn kennen, ich nehme ihn ein bisschen mit auf einen Teil Lebensstrecke, ein Stück Wegstrecke. Ich teile mein Leben, ich teile meinen Glauben, ich lade ihn zum Glauben zu Jesus ein. Und sende ihn weiter, wohin auch immer sein Leben gehen mag. Unsere Zielgruppe von 12 bis 18 im direkten Dienst bis 25, wenn es um Volontäre und so geht, hat auch ein Ende. Jemand, der 18 wird, fällt aus unserem Raster, sage ich mal so. Das heißt, wir haben eine Spanne von 5-6 Jahren, jemanden zu prägen und der geht so durch sein Leben und dann senden wir ihn hoffentlich mit einem guten Fundament weiter. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, um euch zu zeigen, was das heißt. Die zwei Pfeile, die ich da hingemacht, einer davon bin ich, das andere ist ein Mitarbeiter von uns. In Darmstadt sind wir bisher unterwegs, vor allem an zwei Orten, nämlich im Prinz-Emil-Garten zum Basketballspielen und im Süd 3 in Eberstadt, das ist dieses Hochhausviertel, was ihr hier sehen könnt, mit diesem roten Sportplatz mittendrin. Da spielen wir hauptsächlich Fußball eben auf diesem Platz. Und das sage ich euch, jetzt sind wir hier in Bensheim, damit ihr versteht, das, was wir in Bensheim anfangen aufzubauen mit José, hat den Hintergrund, dass wir das schon mal gemacht haben, nämlich in Darmstadt und dass wir das auch dort weiter aktiv tun. Und wenn ihr wissen wollt, was bisher in Bensheim passiert ist und was wir in Bensheim vorhaben, dann müsst ihr heute Mittag um 14 Uhr wieder hier sein und zu dem längeren Vortrag kommen, wo wir euch mehr erzählen, was JFC ist, auch was unsere anderen Projekte sind und euch dann ganz explizit von José vor allem dann nochmal erzählen lassen, was ist die Idee in Bensheim, was ist bisher passiert und was ist die Aussicht. Also ich verrate es euch nicht, ich mache nur den Teaser. Und ansonsten fragt José persönlich. Wenn ihr regelmäßig informiert sein wollt, wer wir sind und was wir machen, kommt gern zu mir oder zu José. Wir stellen uns nachher da hinten an unser Banner. Ich habe auch Postkarten und sowas dabei. Wir schreiben Rundbriefe, wir schreiben E-Mail-Newsletter, wenn ihr euch dafür interessiert, was wir als ganzes Werk machen, jetzt nicht explizit Bensheim, sondern JFC allgemein, dann könnt ihr euch da gerne dauerhaft informieren, wenn ihr das möchtet. Habe ich noch was drauf? Ich glaube nicht mehr. Machen wir noch eins weiter? Ah, ist Ende. Ah ja, siehst du, dann ist Ende. Ja, wunderbar. Ich bleibe hier direkt. Ah ja, okay. Kleiner Cut. Ich setze die Uhr zurück, ja, weil ich will nicht, dass der Vortrag von meiner Predigtzeit abgeht. Aber Asima, ich habe mit dir telefoniert, ihr gesagt, ihr seid entspannt, also ihr verjagt keine Gäste, selbst bei einer Dreiviertelstunde nicht. Und ich gesagt, okay, das, dann bin ich entspannt. Oder vertreibt mich jemand? Mal gucken, wir schauen mal. Ich will euch heute mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel. Und sehr untypisch für mich, mein eigentlicher Predigtstil ist so, dass ich euch am Anfang einen langen Bibeltext vorlese und dann nochmal so durch den Predigttext gehe, wenn ich jetzt einen Paulusbrief oder sowas mache. Ich will euch aber heute das nicht machen, weil das ist eine Geschichte und ich kann sie besser erzählen, als euch trockenen Text vorzulesen. Und ich kann euch auch dann viel mehr stückweise so mit hineinnehmen, was in dieser Geschichte passiert und was ich euch davon mitgeben möchte. Stell dir einmal vor, du wärst ein König. Oder ein bisschen aktueller, stell dir vor, du wirst Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Und du lebst in einer Welt, in der Machtspiele und Intrigen und Verrat an der Tagesordnung stehen. Auch da brauchen wir gar nicht groß weit weggehen zeitlich, da können wir auch da bleiben, wo wir sind. Und stell dir vor, du bist der König und du lebst da in der Region und deine Nachfolger werden das tun, deine Vorgänger haben das gemacht, die Länder um dich herum sind Länder mit Machtspielen und Intrigen. Und du sagst aber, ich möchte es anders machen. Ich möchte als Leiter meines Reiches sozusagen trotzdem nach Gottes Herzen suchen und trotzdem einer sein, der Gott wohlgefällig ist. Das ist der ein bisschen weniger bekannte König Josaphat, König von Judäa in der Zeit, als das Reich schon gespalten ist. Schon sehr früh entscheidet er sich, dass er nicht nur den Thron regieren möchte, dass er nicht nur König wird, sondern dass er auch sein Herz weiter ganz eng bei Gott halten möchte und dass er sein Volk auch mitnehmen möchte, dass er auch seinem Volk zeigen will, was es heißt, mit Gott zu leben und für Gott unterwegs zu sein. Und er reißt deshalb die Götzenaltäre nieder, er stellt den Gottesdienst wieder her, er schickt Lehrer durchs Land, die anfangen, Predigten zu halten, damit sein Volk informiert ist über das Gesetz und die Propheten. Er will, dass die Menschen den Herrn dadurch kennenlernen. Und das funktioniert auch. Und Frieden breitet sich aus in seinem Reich. Die Nachbarländer haben Respekt vor ihm. Sie schicken ihm sogar Geschenke, weil sie sagen, das ist ein guter König. Das ist alles noch die Vorgeschichte, die eigentliche Geschichte kommt noch. Doch auch Josaphat ist nicht perfekt. Obwohl er das Herz am rechten Fleck hat und obwohl er sich ausstrecken will nach Gott, geht er was ein, nämlich einen Deal mit dem Nordreich. Das ist so ein bisschen politisches Kalkül. Er verspricht sich dadurch einen machtmäßigen Vorteil, wenn er das so macht, und verbündet sich mit dem König Ahab des Nordreiches. Ahab lädt ihn ein zu einem gemeinsamen Feldzug. Komm, wir ziehen gemeinsam in die Schlacht. Und wir merken so zwischen den Zeilen, Josaphat, dem gefällt es nicht so 100%, was er da eigentlich macht, denn er fragt den Ahab sogar noch, sollten wir nicht Gott um Rat fragen? Und dann holt der Ahab seine Propheten, die reden ihm aber alle nach dem Mund und die sagen alle, natürlich, super Idee, zieht gemeinsam in den Krieg, Gott ist für euch. Und es ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem lässt sich Josaphat ein auf diesen Deal und sie ziehen in den Krieg gegen die Aramäer und der eine König, der Joab, der stirbt auch in diesem Krieg und Josaphat entkommt nur ganz knapp. Er kommt also zurück nach Jerusalem und dann kommt auch sein Prophet direkt zu ihm und sagt, hey, ich lese den Bibeltext mal wörtlich, er fragt ihn, solltest du den Gottlosen helfen und die hassen, die den Herrn lieben? Also eine richtige Konfrontation. Er kommt zurück in sein Reich und sein Prophet gibt ihm diese richtige Klatsche. Guck mal, was du gerade angestellt hast. Solltest du denn mit den Gottlosen eine Sache machen? Das ist die Vorgeschichte, um zu verstehen, wer Josaphat ist. Er kommt also gerade aus einem Krieg sozusagen zurück, den er nur ganz knapp überlebt hat. Und der Krieg ist schiefgelaufen, weil er nicht auf Gott gehört hat, weil er einen Deal eingegangen ist, den er nicht hätte eingehen sollen. Damit wir verstehen, wer Josaphat ist. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, in die ich euch heute mit hineinnehmen will. Jetzt kommt dieser Moment, über den ich heute rede. Da steht eine riesige Armee vor seiner Haustür. Drei verbündete Heere, nämlich die Moabiter, die Ammoniter und die Meuniter. Die Namen sind nicht so wichtig. Ich weiß auch nicht so genau, ich bin nicht jetzt Historiker oder sowas, ich habe Theologie studiert und nicht Geschichte. Wie groß die gewesen sind und was das genau bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube, drei Reiche, die sich zusammen gegen eins tun, die Wahrscheinlichkeit, dass er den Krieg gewinnen kann, war nicht sehr hoch. Keine realistische Chance für Josaphats Heer. Und die Frage des Gottesdienstes und dieser Geschichte ist, was macht jetzt dieser König Josaphat? Was ist seine Reaktion auf eine Situation, die in sein Leben gekommen ist, die er selber nicht lösen kann? Eine Herausforderung, wenn er die nach seinem Stil als König versuchen würde zu lösen, die würde schiefgehen, er würde den Krieg nicht gewinnen können. Was macht er also stattdessen? Und die Frage, die ich auch an dich damit stelle, ist, was machst du mit Herausforderungen, die sich vor dir aufbauen wie eine Mauer? Was machst du, um die Mauer zu durchbrechen? Was versuchst du, um durch die Mauer durchzukommen? Was ist deine Methode? Und was macht Josaphat? Alles Wappnen und alles Rüsten, was da ist, die Generäle zusammenrufen, einen Schlachtplan machen angesichts dieser drei Gegner, die vor der Tür stehen. Irgendeine Taktik überlegen, ja, wir sind zahlenmäßig unterlegen, aber hey, wenn wir es irgendwie clever machen, so Guerilla-mäßig, vielleicht haben wir doch eine Chance, lass uns es versuchen. Macht Josaphat einen militärischen Plan? Macht er doch eigene Strategie? Was macht er? Josaphat reagiert sehr besonders. Josaphat geht ins Gebet. Josaphat geht ins Gebet und richtet seinen Blick fest auf Gott in seiner Angst. Und es ist besonders spannend, wenn wir beobachten, wie er das tut und mit welchen Worten er das tut. Und ich nehme aus der Geschichte immer wieder jetzt einzelne Verse raus, um uns zu zeigen, wie besonders ist dieses Gebet von diesem König Josaphat angesichts dieser Situation. Und daraus können wir ein paar Sachen mitnehmen. Als Josaphat hörte, dass diese riesige Armee auf dem Weg zu seinem Reich ist, heißt es, Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. 2. Chronik 20. Da ist die ganze Geschichte, falls ihr es irgendwann nachlesen wollt. 2. Chronik 20 ist die ganze Geschichte. Und in Vers 3 heißt es, Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Und das ist meine Lektion 1, 6 Lektionen über Gebet heute Morgen. Lektion 1 ist, bring deine Angst, deine Sorgen, deine Nöte zu Gott. Das ist erstmal für uns Christen keine sehr überraschende Botschaft. Aber die überraschende Botschaft ist, Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Sofort. Angst, die da ist, die aufkommt in uns, ist also erstmal kein Zeichen von Sünde oder dass du Gott nicht vertrauen würdest. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, wenn du Angst hast, wenn du vor der Mauer stehst, wenn die Herausforderung groß ist, wie gehst du damit um? Und was machst du damit? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, dass die Angst da ist, nicht, dass die Mauer da ist. Die Frage ist, was machen wir angesichts der Mauer? Und Josaphat flieht nicht und er sucht auch nicht nach einer eigenen Lösung, weder noch, sondern er wendet sich an Gott. Unsere Gebete dürfen ehrlich sein. Mit dem, was uns gerade ausmacht. Und es anders zu machen, ergibt auch gar keinen Sinn. Wir sind als Menschen sehr gut darin, Masken aufzuziehen. Wir sind sogar als Christen sehr gut darin, Masken aufzuziehen. Ich selber bin im Gemeindehaus groß geworden und es wurde mir sehr, sehr leicht. Und ich habe das professionell gelernt als Pastorensohn. Ich trage professionell eine Christenmaske. Das habe ich so gelernt, so bin ich aufgewachsen. Und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, die das sehr gut können. Du kannst in Gemeinde gehen und du kannst deine Maske tragen und es fällt nicht mal jemandem auf. Vor Gott bringt diese Maske aber gar nichts. Und ich nehme mal dieses Wort, vor Gott ist das ziemlich dumm, eine Maske aufzuziehen. Weil weißt du, Gott weiß, wer hinter der Maske steckt. Und Gott weiß, was in deinem Herzen los ist. Und Gott ist der Einzige, bei dem die Maske 0% Wirkung erzielen wird. Vor Gott diese Maske zu tragen, bringt gar nichts. Das heißt, wenn die Emotion da ist, wenn die Angst da ist, wenn die Sorge da ist, wenn die Herausforderung da ist, wenigstens vor Gott, hoffentlich auch vor deinen Geschwistern in der Gemeinde, aber wenigstens vor Gott, kannst du 100% ehrlich sein, weil alles andere, ich sag's nochmal, ist einfach dumm. Alles andere ergibt einfach gar keinen Sinn. Es bringt gar nichts, Gott irgendwas vorzumachen. Das Zweite, was in demselben Vers noch mit drin steckt, Gebet als die allererste Reaktion und nicht als der letzte Ausweg. Josaphat hätte ja erstmal sagen können, hey, ich hole erstmal die Generäle zusammen. Vielleicht ist irgendeiner ein Taktikfuchs. Vielleicht hilft mir da irgendeiner doch durch und ich kriege das doch irgendwie hin, diesen vorhersehbaren Krieg jetzt doch noch irgendwie zu gewinnen. Und wenn er dann gemerkt hätte, ah, es klappt doch nicht, dann hätte er noch beten können. Das tut er aber gar nicht. Josaphat sieht die Reiche auf sich zukommen, er verspürt die Angst in sich und er merkt, ich kann es nicht lösen und seine erste Reaktion und nicht der letzte Ausweg ist das Gebet. Oft ist für uns Gebet eher so die letzte Option. Wenn meine Idee nicht funktioniert hat, wenn meine Macht am Ende ist, wenn ich es nicht mehr selber gebacken kriege, dann merke ich irgendwann, ah, wir hätten ja mal beten können am Anfang des Problems. So geht es mir selber manchmal. Dass ich erst, wenn ich realisiere, meine Idee, mein Plan, das, wie ich es mir ausgedacht habe, das ist gescheitert, dann gehe ich dann stattdessen ins Gebet. Und die zweite Lektion ist eben Gebet als erste Reaktion und nicht als letzter Ausweg. Egal ob bei den kleinen Sorgen oder bei den ganz großen Mauern und Problemen des Lebens. Dann das Dritte, nämlich suche dir andere und suche mit ihnen gemeinsam nach Gottes Perspektive. Josaphat betete nämlich nicht einfach nur alleine irgendwo in seiner Kammer und hat gesagt, ja Herr, das ist gerade irgendwie schwierig, hilf mir doch, sondern er ordnet ein gemeinsames Fasten an. Er ordnet seinem Volk an, auch ihr bitte, mein liebes Volk, Menschen, die, für die ich zuständig bin, geht mit mir ins Gebet, in ein intensives Gebet mit Fasten. Er ordnet ein Fasten an und Menschen kommen dafür zusammen. Und dann betet er Folgendes. 2. Chronik 20, Vers 6. Er betete, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß, du bist mächtig. Keiner kann dir standhalten. So betet er zu Beginn. Das Volk kommt zusammen und er fängt an zu beten. Was ist auffällig an diesem Gebet? Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche, du bist groß, du bist mächtig. Er zeigt von seinem Problem weg und er redet nur über seinen Gott. Der erste Teil seines Gebetes, da steckt noch nichts von seinem eigentlichen Problem drin. Der ganze erste Teil seines Gebetes ist nur, sich selber und sein Volk auch ein Stück weit daran zu erinnern, mit wem reden wir hier eigentlich? Mit wem begegnen wir hier eigentlich? Wem erzählen wir da eigentlich unsere Probleme? Und er erklärt erstmal, und es ist wie so eine Deklaration, so ein bisschen als erstes mein Statement, das ist mein Gott, Herr über alle Reiche. Und er ist der König. Er sagt damit auch, Herr über mein eigenes Reich. Er ist ja der König. Er muss ja Gott nicht daran erinnern, wer er ist. Er erinnert sich und das Volk daran und deklariert zum Start seines Gebetes, das ist übrigens der Gott, mit dem ich sprechen möchte. Das ist die Macht, die er hat, das ist die Möglichkeit, die er hat. Also er wechselt sozusagen von der Königsbrille und dann geht er woanders hin und setzt oder versucht, die Gottbrille aufzusetzen und versucht, wie wäre das für Gott, jetzt auf diese Welt zu gucken? Wie sieht Gott denn meine Sorge mit einem viel, viel größeren Blick? Und manchmal vergessen wir in unserem Gebet zwei Dinge, nämlich erstens, dass wir Geschwister haben. Manchmal vergessen wir, dass wir nicht alleine sind. Manchmal vergessen wir, wie kraftvoll das Gebet in Gemeinschaft ist. Und wenn du in Herausforderung steckst, dann lade ich dich dazu ein, ordne doch mal ein Fasten an. Benutz vielleicht andere Worte dafür bei deinen Geschwistern, denn du bist ja nicht ihr König. Aber gemeint ist, nimm sie mit hinein in die Sorge und frag sie, willst du nicht, guck mal, ich erzähle dir mein Problem, lass uns mal intensiv dafür beten. Ob ihr dann auch fastet, um das Gebet zu intensivieren, ist ein ganz eigenständiges Thema. Aber trotzdem, das Prinzip dahinter, ordne mal ein Fasten an. Nimm Leute, die du gut kennst, Geschwister, mit hinein in die Sorgen und Probleme. Und das Zweite, was wir oft vergessen, ist der Blick, den Gott eigentlich auf diese Welt hat. Die Möglichkeiten, die Gott eigentlich hat. Josaphat, der den Fokus wegrichtet von seinen Umständen hin zu Gottes Größe. Weg von dem, das ist jetzt gerade meine Sorge und meine Not, hinzu, Gott ist der Herr aller Reiche. Der Herr der Reiche, die da gerade auf mich zumarschieren und der Herr meines eigenen Reiches. Er hat alles in Kontrolle. Also er wechselt die Perspektive. Es verändert nicht sofort die Situation. Der Krieg ist nicht gewonnen, der Krieg ist nicht beendet, die Heere marschieren immer noch auf ihn zu. Was sich verändert hat, ist seine Perspektive. Das Vierte, die vierte Lektion für unser Gebetsleben. Ein ehrliches Eingeständnis deiner eigenen Grenzen. Ich finde das kraftvollste Satz in Josaphats Gebet, es ist ein längeres Gebet, also wenn ihr das ganze Kapitel lest, merkt ihr, es ist ein längeres Gebet. Ich finde, dass der kraftvollste Satz seines Gebetes ist der folgende. 2. Chronik 20, Vers 12. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Ich liebe diesen Satz, weil ich könnte ihn mir auch irgendwie als Tattoo auf den Arm oder irgendwo im Wohnzimmer an die Wand machen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich blicke auf den, der etwas kann. Das ist die pure Ehrlichkeit. Das ist kein Getue. Ihr müsst ja auch euch überlegen, er ist der König und sein Volk steht vor ihm. Und denen sagt er, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Aber ich gucke fest auf meinen Gott. Ich kann es nicht, Gott, aber ich weiß, dass du kannst. Und das ist ein unfassbar starkes Gebet, wortwörtlich. Das ist eines der Gebete, die wir aus der Bibel nehmen können und du kannst die wortwörtlich nachbeten. Da musst du nicht groß über Kontext und irgendwas reden und nachdenken. Einfach dieses Gebet: Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber meine Augen sind auf dich gerichtet. Diese Abhängigkeit von Gott, ich sage später nochmal mehr zu diesem einen Punkt, weil der mir am wichtigsten ist. Und dann das fünfte: Warte. Warte auf Gottes Antwort. Auch wenn sie ungewöhnlich ist und wir nicht genau verstehen, wie. Gott gibt jetzt dem König Josaphat durch den Propheten Jahasiel eine wörtliche Antwort und er sagt ihm: Hab keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Das sind die Worte des Propheten als Antwort sozusagen auf diese Gebete, die der König spricht. Und was macht Josaphat? Er weiß also, okay, Gott wird sich irgendwie um das Problem kümmern, er weiß aber noch nicht wie. Und jetzt ist das, warum ich sage, warte auf Gottes Antwort, auch wenn sie ungewöhnlich ist und du nicht weißt, wie das gehen soll. Er bekommt zwar die Antwort, aber das Wie ist noch nicht geklärt. Er bekommt diese Zusage Gottes: Ja, ich werde mich kümmern, aber du bist immer noch der König. Und der König, also wäre ich der König, ich würde mir denken, wie genau willst du das anstellen? Du forderst uns auf, die Waffen niederzulegen angesichts des drohenden Kampfes. Wie stellst du dir das vor, Gott? Und was macht Josaphat? Er stellt Lobpreissänger an die Spitze der Armee. Kein Schwert, keine Speere, nur Anbetung. Er sammelt seine Sänger, er sammelt seine Leute und stellt sie vor das Heer. Manchmal fordert Gott uns heraus, ihm auf ein Stück weit unlogische Art und Weise zu vertrauen. Nicht selber kämpfen angesichts des Heeres, was vor der Tür steht. Lobpreis mitten in der Zeit, wo der Krieg droht. Wenn wir beten und wenn wir uns ehrlich machen vor Gott, müssen wir auch damit rechnen, dass er antwortet auf seinen Wegen und mit seinen Antworten. Und meine sechste und die letzte Lektion über Gebet: Gebet führt in die Anbetung. Und zwar, Achtung, wichtig, egal wie die Antwort aussieht. Noch vor der Schlacht, das Problem ist noch nicht gelöst, das ist wichtig an der Stelle. Noch vor der Schlacht lesen wir von diesen Lobpreisern, die vor dem Herr stehen und Gott anbeten. Josaphat hat noch nichts gesehen. Er hat noch kein Resultat seines Gebets erlebt. Das Problem ist immer noch ganz genauso groß, wie als er angefangen hat zu beten. Das Heer marschiert immer noch auf sein Reich zu. Seine Sorgen und seine Nöte sind immer noch genau dieselben. Und er ordnet an, in den Lobpreis zu gehen. Er sagt Folgendes, Vers 20, 21. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen, seine Herrlichkeit preisen und sie sangen: Dank dem Herrn, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Josaphats Geschichte beginnt mit einem König, der eine schwierige Botschaft bekommt, vor dem sich eine Mauer aufbaut, bei der er sich fragt: Wie soll ich die durchbrechen? Und seine Angst verwandelt sich in Lobpreis. Und das noch bevor das Problem gelöst ist. Er geht ins Gebet, er bekommt die Antwort von diesem Propheten und seine Angst ist vielleicht immer noch da, aber das, was wir von ihm beobachten können, ist, er betet Gott an. Und das finde ich einen so wahnsinnig faszinierenden Gedanken. Wer fängt an, in den Lobpreis und die Anbetung zu gehen, wenn das Problem noch nicht gelöst ist? Danach fällt es uns leicht. Also wenn wir jetzt für irgendwas beten und unter der Woche passiert was, nächste Woche sagt jemand: Hey, ich würde euch gerne ein Zeugnis erzählen, da ist was passiert, dann sagen wir alle Halleluja und freuen uns, ja. Aber das Problem ist ja noch gar nicht gelöst. Und Josaphat sagt jetzt schon: Gott wird irgendetwas tun, ich weiß nicht genau was, aber er ist so oder so anbetungswürdig. So oder so. Wie auch immer er mein Gebet beantworten wird, meine Angst ist unberechtigt, weil Gott in Kontrolle ist und ich gehe in die Anbetung und ich nehme mein Volk mit in die Anbetung und dann schauen wir mal, was passiert. Und das Problem ist noch nicht gelöst. Also dieses Gebet selber, diese Veränderung in seinem Inneren sozusagen, führt ihn schon in diese Anbetung. Das Wissen, dass er nicht in Kontrolle ist. Was machte der König Josaphat angesichts einer schwierigen Herausforderung? Drei fremde Heere stehen vor seiner Tür. Er ruft nicht die Generäle zusammen. Er macht nicht den taktischen Schlachtplan, wie er da irgendwie kämpfen kann. Nein, er ruft ein Gebetstreffen aus. Er holt das Volk zusammen, sie fasten, sie beten und wir konnten eben diese sechs Lektionen aus diesem Gebet mitnehmen. Und die Frage für dich ist: Bist du bereit, wenn die Angst da ist, zu sagen, die erste Reaktion, gegen meine Mauer anzugehen, ist mein Gebet? Bist du dafür bereit? Bereit, Stolz mal fallen zu lassen, die Waffen fallen zu lassen? Wir sind sehr gut darin, unsere Waffe zu halten und trotzdem zu beten. Aber die Waffe auch mal loszulassen und zu beten und zu sagen, Gott, ich weiß nicht genau, wie du diese Mauer durchbrechen wirst, aber ich vertraue dir, dass du etwas tun wirst. Bist du bereit? Nicht, weil wir das irgendwie überspielen, weil die Themen dann einfach weg sind. Ich sage es nochmal, nicht, weil wir einfach eine christliche Maske drüber ziehen und alle denken, ja, bei dem hat sich's gut entwickelt, toll. Sondern weil wir wirklich dieses tiefe Vertrauen entwickelt haben. Ich habe es bei Gott abgegeben, meine Waffe ist fallen gelassen und er wird etwas tun. Das ist ein großer Schritt. Ein großer Schritt zu sagen, nicht mehr ich. Nicht mehr meine Kontrolle. Ich bin jemand, ich mache gerne Pläne, ich suche gerne Lösungen für Probleme. Und ich muss mir immer wieder selber sagen, nicht mein Kampf. Nicht meine Waffe. Nicht ich boxe irgendwie auf die Mauer ein und hoffe, dass sie durchbricht. Alles nicht mein Weg. Ich will deshalb eines der Gebete Josaphats nochmal rausgreifen, weil es für mich, hatte ich da schon gesagt, das Kraftvollste ist. Und führe dich nochmal kurz vor Augen. Da ist ein König, dessen Aufgabe es ist, dessen Amt es ist, zu leiten, zu regieren. Der vielleicht es sogar, oder ich denke es auch so sieht, Gott hat ihn eingesetzt als Leiter über das Reich. Jetzt müssen wir uns nochmal kurz vergewissern, ja? Das ist vergegenwärtigen. Das ist der König. Es ist sein Amt, vorwärts zu gehen. Es ist sein Amt, stark zu sein. Es ist sein Amt, sein Volk zu führen und mitzunehmen. Und der geht ins Gebet und der sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie kraftvoll ist dieses Gebet? Wir haben gerade Wahlkampf erlebt bis vor letzter Woche. Ne? Habt ihr irgendeinen Politiker gesehen, der sich mal hingestellt hat und gesagt hat, wir haben einen Haufen Probleme in Deutschland, ich weiß nicht, wie ich sie lösen kann? Natürlich nicht, das würde kein Mensch machen. Das ist Wahlkampftaktik, total blödsinnig. Aber der König in dieser Geschichte tut genau das. Weil er genau weiß, ihm sind Grenzen seiner Menschlichkeit gesetzt. Weil er genau weiß, er wird nicht diese großen Probleme und auch viele andere Probleme selber lösen können. Und er verknüpft seine Ohnmacht, ich weiß nicht, was ich tun soll, mit dem Blick auf Gott und der Macht Gottes. Seine Ohnmacht geht Hand in Hand mit der Macht Gottes. Er sagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind fest gerichtet auf dich, auf Gott. Dieses Gebet, ja, der maximalen Kapitulation, aber auch zeitgleich des maximalen Vertrauens Gott gegenüber. Und genau da greift Gott ein. Josaphat, auch nur ohne ein einziges Schwert zu heben, besiegt seine Feinde. Mir ging es heute vom Schwerpunkt her mehr um das Gebet, aber diese Geschichte ist auch sehr wundervoll. Gott, der eingreift, der innerhalb zwischen den angreifenden Völkern einen Streit entfacht und die bringen sich nachher gegenseitig um. Erst die ersten beiden und dann kommt das dritte Volk dazu, die beobachten, dass die kämpfen und kämpfen mit und dann bringen sie sich alle gegenseitig um. Ist ein bisschen auch interessant, ich würde da gerne mal mit einer Drohne irgendwie drüber fliegen und beobachten, wie das so abgelaufen ist. Und dann zieht das Volk Israel noch, vom Südreich, von Juda, die ziehen dann noch durch dieses Schlachtfeld und sammeln nur noch die Güter ein, die da irgendwie übergeblieben sind und Ressourcen und sowas. Also Gott schenkt in dieser Geschichte tatsächlich auf total wundersame Art und Weise den Sieg und den Durchbruch durch diese Mauer. Aber mir war viel wichtiger, deshalb habe ich viel länger dieses Gebet erzählt, weil das ist schon das Kraftvolle in der Geschichte. Das Gebet ist schon das, was in Josaphat und in seinem Reich den Unterschied gemacht hat. Und trotzdem hat Gott dann das Gebet auch auf sehr wundersame Art und Weise beantwortet. Nicht durch menschliche Stärke, nicht durch kluge Strategie, sondern in dem Moment, wo das Südreich die Waffen niederlegt und wartet, was Gott tut. Nicht durch Kampf. Und für mich ist es eine unfassbar spannende Parallele hin zum Kreuz. Denn Gott handelt ganz genauso in der größten Rettungsaktion aller Zeiten, nämlich durch Jesus Christus. Die Menschheit, die verloren ist in Sünde, ohne Plan, ohne Ausweg, die manchmal versucht, irgendwie mit dem eigenen Schwert noch irgendwas zu regeln, da kommt Jesus. Und zwar ohne Schwert, zumindest beim ersten Mal. Er kündigt an, dass es mal anders sein wird. Er kommt ohne Schwert, er kommt mit offenen Händen, er kommt als Diener in diese Welt, er kommt bereit, sich hinzugeben, er kommt bereit, sogar sein Leben zu lassen. Keine Armee, kein Aufstand, kein Kampf mit Gewalt, stattdessen ein Kreuz für die damalige Zeit, das Symbol der Kapitulation, dass ich habe aufgegeben oder ich habe keine Macht mehr. Mein Leben ist vorbei. Scheinbar zumindest. Scheinbare Kapitulation. Jesus, dem er sogar noch vorgeworfen wird, hey, wenn du das wirklich bist am Kreuz, steig doch einfach runter, wenn du die Macht hast. Aber er bleibt bei der Kapitulation. Er bleibt dabei, sein Leben zu geben. Warum? Weil er genau weiß, dass als es so aussieht, als dass das Böse gewonnen hätte, er es besiegen wird. Er sterben wird und nach 3 Tagen auferstehen. Er hat gewusst, was passiert. Er hat seinen Jüngern vorher oft schon gesagt, dass es passieren wird. Es war für Jesus keine Überraschung, als er zum Leben auferstanden ist. Für alle anderen war es die Überraschung. Aber seinen Jüngern hat er es angekündigt. Er hat ihnen mehrmals gesagt, ich werde verurteilt werden, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen und den Tod besiegt haben. Er wusste, was passiert. Sein Opfer am Kreuz war der Moment, wo Gott den Sieg schenkt. Im Kolosserbrief hat es Paulus so formuliert: Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen, er hat sie vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Und ich nehme einen Vers nochmal aus diesen Prophetenworten aus 2. Chronike, was der Jahasiel dem Josaphat antwortet. Denn dieser Vers ist wortwörtlich sowohl damals an das jüdische Volk gerichtet, und ich kann ihn dir heute exakt gleich zusprechen, wenn es um deine Schuld, um deine Herausforderung geht. Wortwörtlich für beide, damals vor 3.500 Jahren und für uns heute gilt derselbe Satz, nämlich folgender: Ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, verhaltet euch still und seht zu, wie der Herr siegt. Das Evangelium ist genau das. Rettung, die wir nicht verdienen, Rettung, die wir nicht erkämpfen, sondern eine Rettung, die wir dann gewinnen, wenn wir die eigene Waffe fallen lassen. Rettung, die wir dann gewinnen, wenn wir nicht versuchen, unsere eigene Schlacht selber zu kämpfen. Du kannst diese Schlacht gar nicht selber kämpfen. Die Schlacht deiner Schuld, die Schlacht gegen das, was du in deinem Leben auf dich geladen hast. Wenn du selber dagegen anfängst anzukämpfen, ich besiege meine Schuld und ich verändere mein Leben, dann hast du den Kampf schon verloren. Die Schlacht um deine Gerechtigkeit, wenn du denkst, deine Stellung vor Gott könntest du dir erringen im Sieg und du sagst, ich und meine Gerechtigkeit und ich erkämpfe meine Gerechtigkeit, wenn du das denkst, hast du den Kampf schon verloren. Diesen größten Sieg, den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat durch die Auferstehung, diesen größten Sieg, der wird dann dein Sieg, wenn du nicht kämpfst. Der wird dann dein Sieg, wenn du zum Kreuz kommst und realisierst, ich lasse meine Waffe fallen und ich lasse sie am Kreuz liegen. Wenn wir unseren Stolz brechen lassen, dass wir es selber könnten, wenn wir dieses neue Leben nehmen, was uns da angeboten ist, dann werden wir Teil von diesem Sieg. Und dann startet eine Friedenszeit. Diese Geschichte in 2. Chronik endet mit den Worten, Vers 30, so herrschte Frieden in Josaphats Reich, denn sein Gott schenkte ihm ringsum Ruhe. Da, wo wir Gott kämpfen lassen, passiert genau das, Frieden. Und dieser Friede mit Gott, daraus folgt noch so viel mehr. Aus diesem Frieden mit Gott, daraus folgt auch, dass du einen Frieden darüber gewinnst, wer du früher einmal gewesen bist. Dieser Frieden mit Gott, der führt dich dazu, dass du Frieden darüber gewinnst, dass du einmal in Schuld gelebt hast. Der Friede über alte Bindungen, die du loslassen kannst. Der Frieden über Fehltritte, die du dir heute noch erlaubst. Der Friede darüber, wer du warst und dass du immer mal wieder scheitern wirst. Das fließt alles aus diesem einen Frieden, den du mit Gott gewonnen hast. Ich mache noch einen Schlussgedanken, der uns deutlich macht, dass Christsein ein Marathon ist. Das ist ein Gedanke, den man immer mal wieder hört. Christsein ist kein Sprint, Christsein ist ein Marathon. Denn nach dieser Geschichte jetzt würde man doch denken, der Josaphat hat es kapiert, oder nicht? Der war in einem alten Deal mit dem Nordreich, das ist gescheitert, er hat gerade so überlebt, er hat eine neue Herausforderung durch Gebet, hat er erlebt, wie Gott eingreift. Er hat ihm dieses Wunder geschenkt, seine Gegner zu besiegen. Wir würden doch denken, der hat es geschnallt. Wir würden doch denken, der hat bis zum Rest seines Lebens es immer so gemacht, angesichts der Herausforderung zu beten. Das Traurige ist, da vergehen ein paar Jahre, aber im Bibelverlauf ist es noch dasselbe Kapitel, erleben wir denselben König Josaphat, der wieder den Fehler macht wie vor dieser Geschichte. Ich sage euch das nicht, weil ich den Inhalt meiner Predigt jetzt irgendwie dämpfen will. Es wäre ja schön gewesen, ich hätte geendet mit, der war für immer ein ganz toller, gottgläubiger König. Ich mache es, weil es ehrlich ist und weil auch die Bibel so ehrlich ist. Weil sie uns diese nächste Geschichte erzählt, da kommt wieder einer auf ihn zu aus dem Nordreich, der hat wieder eine super Idee, lass uns so gemeinsame Handelsschiffe mal losschicken. Da kommt wieder ein Prophet zu ihm, der ihn sogar warnt, der ihm noch sagt, das wird nicht klappen. Und wieder sagt er, ja, das machen wir. Und wieder geht das Ding schief. Warum erzähle ich euch diese kleine Geschichte, sehr undetailliert und nur ganz kurz? Nicht um Gottes Macht zu dämpfen, nicht um meine Predigt irgendwie kleiner zu machen, sondern um uns daran zu erinnern, dass wir Menschen sind. Um uns daran zu erinnern, dass auch Gott weiß, dass wir Menschen sind. Dass Gott diese Geschichte da hinten dran setzt, ich glaube, das hat genau diesen Grund. Dem Leser zu zeigen, ja, einmal hat Josaphat das richtig gemacht, das wurde aber nicht automatisch immer so sein, dass er es immer so macht. Und das gilt für uns genauso. Ein Erlebnis, das du heute hast, eine Begegnung mit Gott, die du heute hast, eine weise Entscheidung, die du heute triffst, ein gutes Vorgehen, wie du es heute angehst, vielleicht aufgrund der Predigt ins Gebet zu gehen und sich stärken lassen von Gott. All diese Dinge, auch wenn das heute alles toll ist und gut läuft, ist kein Versprechen, dass das die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre auch so sein wird. Vielmehr ist es so, dass wir immer und immer wieder erkennen müssen, wer wir sind. Und ich selber bin auch so jemand. Ich habe einmal mein Schwert am Kreuz liegen lassen und bin weitergewandert. Und irgendwann im Laufe meines Lebens dachte ich, oh, das Schwert sieht gut aus. Und habe es wieder aufgesammelt und habe wieder angefangen rumzupieken. Und muss selber wieder erkennen, ich lasse es fallen. Und das Traurige ist, mein Leben geht weiter und ich wandere rum. Irgendwann komme ich wieder da vorbei und denke mir, das Schwert sieht aber gut aus. Und ich hebe es nochmal auf, weil wir Menschen sind, weil wir immer und immer und immer wieder denken, ich fange doch wieder an, für mich selber zu kämpfen. Und deshalb ist Christsein kein Sprint, wo wir einmal eine Medaille kriegen und ab dann hast du den Sprint gewonnen, sondern Christsein ist und bleibt ein Marathon. Immer und immer wieder am Kreuz die Waffe einfach fallen zu lassen und Gott sein Ding mit uns machen zu lassen. Neu aufgerichtet zu werden in dieser Beziehung zum Vater, neu gestärkt zu werden. Und dann erleben wir, so hatte ich ja angefangen, auch den Durchbruch durch die Mauer. Dann erleben wir diesen Durchbruch, den wir selber, wenn wir da versuchen, mit der Hand mal gegen die Mauer zu klopfen, nicht können. Sondern es ist vielmehr so, dass das Kreuz kommt und diese Mauer umwirft. Dass das Kreuz kommt und diese Mauer durchbricht. Und dann ist es wie so eine Brücke. Das Kreuz liegt dann da und ich kann wirklich rübergehen und kann auch vorwärts kommen. Und das ist das, was ich uns, mir selber, was ich euch allen wünsche, dass ihr erlebt, wenn eine Mauer da ist, aus Angst, aus Sorge, aus Herausforderung, dass ihr erlebt, wie dieses Kreuz kommt mit aller Kraft. Wie Gott kommt mit aller Kraft und diese Probleme aus dem Weg räumt, da wo ihr mal das Schwert fallen lasst. Gottes Segen dafür. Amen.
Ja, Amen. Was für eine starke Botschaft, für eine vollmächtige Botschaft. Ich habe so den Eindruck, wir, Lukas, vielleicht bleibst du da gerade noch mal einen Moment, darf ich dich da oben bitten und den José mit dazu bitten, das Lobpreisteam für unser Abschlusslied. Kommt ihr nach vorne? Soweit. Ja.
Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht peinlich berührt.
Okay. Wir gehen hoch. Nee, ich komme hoch. Ja. Ja, das hat mich so angesprochen. Ich habe so den Eindruck, es gilt nicht nur für uns als Gemeinde, sondern auch für viele von uns, für dich und mich. Und lass uns diesen Gedanken, diese 6 Punkte auch einfach mitnehmen. Wir hören jetzt noch ein Abschlusslied und dann wollen wir gemeinsam diesen Gottesdienst auch abschließen mit einem Gebet, wir drei. Lass einfach das Abschiedslied. Wir stehen nochmal auf, dass wir auch so diese Gedanken bewegen, diese 6 Punkte bei uns behalten, dass sie uns begleiten in der nächsten Zeit und uns deutlich wird, wo ist es an uns, das Schwert hinzulegen, wo ist es an uns, hier auch Gott wirklich das abzugeben, was uns bewegt. In dem Wissen, er ist das A und das O, der Anfang und das Ende.